herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch alle wieder in meinem Podcast mit dem Thema Gutes Leben in der Phase 3 und freue mich riesig, dass ihr wieder zuhört. Heute gibt es eine unglaublich spannende Persönlichkeit, die ich euch vorstellen möchte. Ich spreche über Zoom, du in Berlin, ich an der Küste, mit Elke Schilling. Und begrüße natürlich.
Guten Morgen, Tina.
Ja, guten Morgen, liebe Elke. Ich freue mich so, dass es geklappt hat und dass du vor allen Dingen bei allem, was du so um die Ohren hast mit deinen 80 Jahren, dir die Zeit genommen hast, mich sozusagen wahrzunehmen und auch in meinen Podcast zu kommen.
Sehr gern.
Warum ist mir das so wichtig? Ich lese ja viel zum Thema älter werden und so weiter und um zu, sagt man. Und ich bin gestoßen auf ein ganz tolles Angebot. Das Stichwort ist silbernetz.de und damit verbunden ist eine 0800er Nummer 0800 470 80 90. Einfach mal reden. Liebe Elke, jetzt springen wir einfach rein. Du hast das Bundesverdienstkreuz am Bande für deine Leistung bekommen, nach vielen anderen Ehrungen, für das, was du aufgebaut hast in guten 10 Jahren. Magst du dazu etwas sagen? Was steckt dahinter?
Naja, du hast ja schon gesagt, ich bin jetzt zarte 80 Jahre alt. Das heißt, vor 15 Jahren ist mir dieses Thema Alterseinsamkeit auf die Seele gefallen.
Ja.
Ja, ich habe auch meine ganz speziellen Einsamkeitserlebnisse, aber nicht in diesem Sinne, wie es jetzt wie es überhaupt vielen älteren Menschen passiert, sondern ich habe Resilienz, ich kann damit umgehen und ich schätze Alleinsein.
Ja.
Aber mir ist als Seniorenvertreterin hier in Berlin in den 7 Jahren, die ich das gemacht habe, in Berlin-Mitte, sehr bewusst geworden, dass viele ältere Menschen überhaupt nicht erreichbar sind. Und dahinter steht sehr häufig Isolation und Einsamkeit. Und das finde ich tragisch, weil wir haben alle das Recht darauf, in Würde zu altern. Und diese Würde wird sehr leicht beschnitten, wenn man unsichtbar ist.
Ja.
Unsichtbar
ja.
Und unhörbar. Und mir war sehr klar damals, als ich sozusagen mit 8 anderen Leuten 60.000 ältere Menschen hier in Berlin-Mitte zu vertreten hatte, dass ich die allerwenigsten davon erreichen konnte. Und dazu kam dann noch, dass mein alter Nachbar, der mir bei meinem Einzug hier 2010 in meine Wohnung ein Stück weit geholfen hatte, plötzlich von der Bildfläche verschwand.
Oh Gott.
Und als ich dann bei ihm an der Tür klopfte, machte er noch auf nach längeren Knöpfen. Und ich habe ihm gesagt, also wenn was ist, Sie haben mir damals geholfen, ich kann Ihnen helfen, bitte einfach Alarm geben.
Ja, ja.
Und wie Männer so sind, ja?
Mhm. Ja.
Wenn Ihnen selbstbewusste Frauen zu dicht auf die Pelle rücken, macht er eine große Abwehrgeste und sagt, nee, danke, ich kann mir schon selber helfen, alles gut. Und ein paar Monate später hing an seiner Tür ein Pizzaflyer, der ewig nicht wegkam. Dann habe ich die Polizei benachrichtigt. Die kam an und sagte, wenn der jetzt hier nur bei seiner Freundin ist, dann zahlen Sie den Schaden, wenn wir die Wohnung öffnen. Und ich habe das geglaubt, doof wie ich war. Ich wusste es noch nicht besser.
Ja. Yeah.
Und habe sie wieder weggeschickt. Und noch ein paar Wochen später hatte ich jede Menge Fliegen in der Wohnung. Und dann habe ich den Vermieter benachrichtigt. Und da lag er schon mehrere Wochen lang tot in seinem Badezimmer.
Was für ein
Das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, das darf einfach nicht sein.
Ja. Yeah.
Zumal als Statistikerin habe ich dann sehr schnell herausgefunden, dass es also in jeder deutschen Großstadt jedes Jahr 300 solche Todesfälle gibt.
Mhm. Also,
und dann habe ich angefangen zu suchen.
Ja, ja.
Und bin auf die Silverline Helpline in London gestoßen.
Ja.
Also deren Rufnummer wir dann kopiert haben.
Du hast, unabhängig davon, dass du ja auch sozusagen vom Fach warst durch deine politische Arbeit oder die in der Verwaltung, hast du jetzt einfach gesagt, ich möchte was tun, dass was passiert. Und das war irgendwie 2014. Und dann hast du dich auf die Suche gemacht.
2013 haben wir angefangen.
Nach Lösungen. Und ich habe gelesen, das war ein Krimi, der Nachbar von Minette Walters, der dich inspiriert hat.
Ja, das
und dann,
über diese Spur bin ich letzten Endes an die Silverline Helpline geraten, weil ich 2013 in Kairo zu Weihnachten, als Schnee fiel, witzigerweise, ein Krimi auf dem Schoß hatte, eben der Nachbar von Minette Walters, wo so eine Nachbarschaftstelefonverbindung, Telefonkette bestand zwischen älteren Menschen, die geknüpft worden war durch die Gemeindeschwester dieses Wohnviertels.
Ja.
Und dann dachte ich, genial, das könnte eine Lösung sein für das Problem.
Ja.
Habe den Verlag geschrieben, darum gebeten, mit in Kontakt zu Minette Wolters zu machen, weil ich wissen wollte, gibt es das wirklich und wie haben sie das gebaut? Und dann schrieb Minette Wolters mir zurück, nee, gibt's nicht. Habe ich mir einfallen lassen, weil mir das Elend meiner alten Eltern und Schwiegereltern so sehr auf die Seele fiel, die beide so um die 80 waren und eigentlich keine Kontakte mehr hatten und sich bitterlich danach sehnten, mit Gleichaltrigen ins Gespräch zu
Ja.
kommen. Und da dachte ich, ja, wenn sowas jemand glücklich, okay, das hat sie dann als ein Fakt in ihrem Krimi genommen und hat dann aber auch geschrieben, ja, aber es gibt seit einem Jahr die Silverline Helpline.
Ja.
Hat mir den Kontakt gemacht zu Silverline.
Unglaublich schöne Geschichte.
Nach London gefahren und hat mir die Silverline. Und die waren sowas von mitteilsam und offen und begeistert von dem, was sie tun, ansteckend.
Ja, wäre offensichtlich, denn du bist ja dann
Ja, ich
zurückgegangen
habe
in
mich
etwas
voll
anderes.
fressen lassen davon.
Ja, toll. Toll.
Aber eben nicht nur ich, sondern ich hatte ja durch dieses Ehrenamt als Seniorenvertreterin hier in Mitte wirklich ein großes Netzwerk an Menschen, die in allen möglichen Zusammenhängen arbeiteten und habe daraus dann ein Team zusammengestellt, das mit mir gemeinsam die Sache
Ja,
aufgebaut hat.
man
Also
kann es
all die
nicht allein.
Auszeichnungen hätte ich alleine nie haben können, wenn nicht immer Menschen dabei gewesen wären, die sich mit gleicher oder mit ähnlicher Kraft dahinter gestellt hätten und es mit mir gemeinsam umgesetzt
Ja,
hätten. Also
wie schön. Also auch was für eine gute Nachricht, dass dann Menschen sich gefunden haben, dir zu helfen. Aber Initiative hast du ja gehabt und die Idee und auch den Power, das jetzt durchzuziehen. Sonst wird das jetzt nicht so dastehen. Ihr seid in Berlin, arbeitet aber bundesweit.
ja.
Und was ist denn eigentlich konkret das Angebot? Also es ist ja so drei Stränge, habe ich wahrgenommen.
Genau. Unser Basisangebot beim Silbernetz ist tatsächlich dieses Hotline, Freundschaft und Information. Das heißt, 10, 8 bis 22 Uhr täglich rund um die Woche sind wir erreichbar für Menschen ab 60 zum einfach mal reden. Ganz am Anfang haben wir gesagt, gegen Einsamkeit. Und die meisten, die uns am Anfang angerufen haben, gesagt, nee, einsam bin ich nicht. Ich habe nur die letzten paar Tage mit niemandem geredet. Und dann haben wir unseren Slogan geändert auf einfach mal reden, weil das ist unverfänglicher. Wenn man einfach mal reden möchte, muss man sich nicht dafür schämen. Das ist so
Ja,
normal. Ja?
ein
Genau.
wichtiger Punkt, zuzugeben, dass man einsam ist oder auch das wahrzunehmen, das schleicht sich ja so langsam rein. Das muss man ja auch selber erstmal mit sich ausmachen. Bin ich jetzt einsam oder finde ich das ganz cool, allein zu sein, aber ich habe nie mit einem geredet?
Naja, wir haben ja diese subtile Schuldzuweisung in unserer Gesellschaft. Wenn du einsam bist, bist du selber schuld. Du musst ja nur rausgehen.
Ah ja, okay. Also,
Und das verursacht Scham. Wenn man
wie?
selber schuld ist, empfindet man auch Scham.
Ja, klar, das glaube ich.
Ja,
Scham ist ganz furchtbar. Dann macht man nämlich gar
genau.
nichts mehr. Wie
Ja.
stellt ihr denn fest, ob jemand über 60 ist?
Also wir kriegen im Gespräch mit, ob noch jemand voll im Berufsleben steht, weil
Ja.
eigentlich ist diese 60 eine willkürliche Grenze.
Ah, okay.
Für uns ist es eigentlich die Nacherwerbsphase,
Ja.
in der wir die Menschen ansprechen wollen. Also
Phase
wenn die Leute aus
3.
dem Berufsleben raus sind, dann verlieren sie oder den Großteil ihrer bisherigen Zwangskontakte, damit die Wahlfreiheit, neue Bekanntschaften aufzubauen. Und als Mensch jenseits der Erwerbsphase muss ich einfach Zeit und Aufwand investieren, um meinen bröckelnden Freundeskreis zu pflegen
Ja.
und weiter auszubauen. Und das ist sehr viel mühsamer, als wenn man eben mitten im Leben steht, also erwerbstätig ist oder in der Ausbildung oder sonst was, wo mir täglich immer wieder fremde Menschen
Ja,
begegnen.
klar, dann ist man manchmal froh, wenn man allein dann zu Hause ist
Oh
und man
ja.
Also, man kann anrufen bei euch.
Genau. Und wir sagen 20 Minuten jeden Tag, weil mehr schaffen wir nicht. Wir müssen das begrenzen, weil der Bedarf ist riesig und werden auch in diesem Jahr wahrscheinlich die Millionen Anrufe erreichen.
Meine
So.
Güte.
Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass es ungefähr 8 Millionen Menschen 60 plus sind, die mindestens gelegentlich Einsamkeitsgefühle haben in Deutschland. Das heißt, wir haben bei weitem noch nicht alle erreicht. Bei weitem nicht alle Menschen, die uns anrufen wollen könnten, wissen auch, dass es uns gibt.
Ja.
Und ich bin ganz froh, dass wir nicht so schnell wachsen, wie es die Silverline Helpline in England gemacht hat, weil dann wären wir schon tot.
Ja, das zu
Wenn man,
managen und zu finanzieren ist natürlich dann auch auf der anderen Seite ein
das
Punkt.
ist die andere
Kann
Seite,
ich
ja.
nachvollziehen, ja.
Ja.
Und dann gibt es die Silbernetz-Freunde und Freundinnen.
Genau, das sind unsere Ehrenamtlichen, die wir in einem Wochenendkurs darauf vorbereiten, dass sie einmal in der Woche einen von uns vermittelten älteren Menschen anrufen für ein persönliches Gespräch. Das ist immer dieselbe Kopplung. Das ist
Ja.
auch anonym, genauso wie die Hotline, weil diese Anonymität schützt vor
Ja.
unerwünschten Hilfeleistungen, aber auch vor Übergriffigkeiten.
Ja,
Das
okay.
Telefon hat den großen Vorteil, wenn ich nicht mehr will, beende ich das Gespräch.
Ja,
Ich
okay.
muss niemanden rausschmeißen, ich kann einfach selber mich entfernen aus dem
Ja,
Gespräch.
verstehe,
Und ich bin
verstehe.
anonym, wie gesagt, es kann mir niemand sagen, du hast aber das und das erzählt und du brauchst jetzt das und das.
Also das Thema Übergriffigkeit und dann gleich
Ja,
die Empfehlung.
genau. Also gerade alte Menschen, die so oder viele ältere Menschen, die so diese mühsame Balance zwischen Hilfebedürftigkeit und Autonomiestreben
Ja.
verteidigen. Für die ist es schwer, wenn man sie zu Hause aufsucht, sieht, dass die Ecken schon voller Dreck und Staub sind, weil der alte Mensch es nicht mehr schafft, und
Ja.
dann anfangen, Hilfeleistungen
Ja.
überzuhelfen. Und ich kann diesen Menschen nicht rausschmeißen, wenn er einmal in meiner Wohnung
Das
ist.
hilft dann ja auch nicht,
Nee, das
genau.
ist nicht hilfreich.
Ist das auch kostenlos, diese Freundschaft?
Das alles. Also für unsere Nutzer sind wir absolut kostenlos.
Das ist richtig.
Sämtliche Kosten tragen wir und das macht es tatsächlich richtig kompliziert,
Ja, glaube ich.
weil alte Menschen haben in diesem Land keine große Aufmerksamkeit und ihre Bedürfnisse werden immer unter Kostengesichtspunkten betrachtet. Und in diesen 10 Jahren, seitdem wir an dem Thema wirklich intensiv arbeiten, habe ich immer wieder zu hören bekommen, muss es denn ein 0800 sein?
Ja.
Können die Leute nicht für das, was ihr macht, bezahlen?
Ja.
Nun muss ich immer sagen, ja, ein gewisser Teil könnte es, aber wir würden ungefähr 15% ausschließen, weil die können es nicht.
Ja.
Ja. Die sind froh, wenn sie überhaupt sich ein billiges Handy leisten können und dann gucken, wie lange sie mit jemandem reden.
Und damit
Oder sich
umgehen.
lieber
Ja.
anrufen lassen, weil es dann nichts
Ja.
kostet.
Ja, klar.
So, also wir würden ausschließen genau die Gruppe, die eigentlich uns am nötigsten braucht. Wobei im Grunde genommen brauchen uns. Also Einsamkeit hat nichts mit oder hat nur am Rande was mit Armut zu tun, ist auch ein Faktor. Aber
Ja.
ich kann auch richtig vermögend sein und trotzdem unglaublich
Ja,
einsam.
ja.
Also
Wie alt sind die Gesprächspartner?
ja, das ist spannend. Also wir haben ja an der Hotline haben wir ungefähr 15 Menschen, die tatsächlich fest angestellt sind in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen. Und die sind im Erwerbsalter, beziehungsweise es sind Kollegen, die uns in den ersten Jahren bei uns gearbeitet haben und dann, als sie in die Rente gingen, gesagt haben, ich mache weiter, weil es
Ja.
ist sinnvoll, es macht Spaß und ich brauche das Taschengeld. So, das sind die 15, die wir am Telefon haben hier in Berlin. Und mit Corona haben wir ja damals für ganz Deutschland freigeschaltet und haben von da an angefangen, auch Ehrenamtliche ans Telefon zu gewinnen. Und das sind, also diese Ehrenamtlichen sind ungefähr 70, die überall in Deutschland sitzen, von Nord bis West, von Ost bis Süd. Und die in der Regel, die Mehrzahl von ihnen ist tatsächlich auch in der Nacherwerbsphase
Ja.
und kommt aus Berufen, aus beraterischen Berufen, wo man die Telefonkompetenz, also die Gesprächskompetenz mitbringt, weil wir können die nicht ausbilden.
Ah, okay. Also wenn jemand jetzt mitmachen möchte, dann ist
Ja.
es ganz einfach. Man geht auf eure Webseite und sucht den Kontakt und sagt, meldet sich und sagt, ich würde gerne ehrenamtlich für euch arbeiten.
Genau,
Dann führt
genau.
ihr das Gespräch und wenn aber einer nicht diese Telefonkompetenz hat, man muss ja auch so ein bisschen Gesprächskompetenz haben, nicht nur, wie telefoniere ich sinnvoll,
Genau.
sondern auch, wie ist es inhaltlich und wie spreche ich mit Menschen, die eben auch so ein Anliegen haben. Das muss dann irgendwie passen, weil sonst
Genau, also
geht es leider nicht.
ich muss tatsächlich die Kompetenz des guten Zuhörens, des aktiven Zuhörens letzten
Ja.
Endes in meiner Berufslaufbahn entwickelt haben und ich muss die Bereitschaft haben, mit alten Menschen zu sprechen. Und ich muss auch die Akzeptanz haben, dass alte Menschen in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Ja,
Das heißt,
okay.
zum Beispiel als Telefonseelsorgerin habe ich durch die lange Ausbildung, die ich da genieße, das ist ja ein
Ah.
volles Jahr mit vielen Stunden, durchaus den Anspruch, wenn ich jemanden öfter an der Strippe habe, eine Entwicklung bei ihm festzustellen. Weil ich möchte ja nützlich sein
Ja,
als
natürlich, ja.
Seelsorgerin. So,
Ja.
als Telefonist beim Silbernetz ist man nützlich durch das Zuhören. Und ganz viele oder durchaus viele unserer Anrufer sagen eben, nee, helfen kannst du mir nicht. Aber es ist schon unglaublich erleichternd, dass sie mir zuhören, weil ich habe niemanden dafür. Und es sind die unterschiedlichsten Themen. Es ist Freude, es ist Leid, es ist Kummer, es ist ein aktuelles Problem, wie ich mein Leben bewältige, ja, so wie
Ja,
es jetzt gerade
okay.
ist, alles
Ja.
da. Und das muss ich als Telefonist akzeptieren können. Ich muss meine eigene Hilflosigkeit auch wissen, dass
Das
ich
ist
da nicht ins Loch reinstürze, weil wenn da in Kleinpusemuckel irgendwo ganz hinten auf dem Lande ein Mensch mit Pflegebedarf sitzt, der nur einen einzigen Pflegedienst hat, der ihn sauschlecht oder gar nicht versorgt,
ja,
dann
furchtbar.
kann ich ihm nicht helfen. Weil es
Ja.
ist nur dieser eine Pflegedienst. Dann muss ich damit umgehen, dass ich einfach nur zuhören kann und im Gespräch entlasten kann, aber nicht wirklich akute Hilfe anbieten kann.
Also das ist ja ein unglaublich wichtiger Punkt,
ja.
Den du da ansprichst. Das ist ja auch für diejenigen, die da ehrenamtlich für euch arbeiten, bestimmt manchmal überhaupt nicht einfach. Aber du nennst es ja auch eine Kompetenz, also ein gewisser Grad an Professionalität muss dann eben auch da sein, um sich abgrenzen zu können und das zu akzeptieren. Ich kann demjenigen nicht speziell aus der Situation raushelfen, aber ich helfe ihm, indem ich zuhöre und mit ihm
Genau.
rede. Okay.
Also ich hab
Ja.
für mich immer dieses Bild in diesen Gesprächen, packt mein Gesprächspartner seine Last, sein Paket in die Mitte zwischen uns
Ja.
und wir schauen beide aus unserer Perspektive drauf.
Okay, ja.
Und diese Distanz, die auch mein Gesprächspartner da ein Stück weit gewinnt, ist durchaus entlastend.
Ja, also das muss man erstmal verarbeiten.
Und die dritte Schiene ist die Information, weil, so wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, haben viele ältere Menschen keinen Zugang zu oftmals lebenswichtigen Informationen. Das ist einmal
Ja.
natürlich die zunehmende Digitalisierung im wirtschaftlichen
Ja.
Zusammenhang, aber auch in der Verwaltung.
Mhm.
Und es ist auf der anderen Seite das Abschaffen nahezu sämtlichen gedruckten Informationsmaterials.
Ja.
Also schon, wenn ich als alter Mensch nicht internetfähig bin und mein Hausarzt geht in Rente. Wie finde ich einen neuen Hausarzt?
Ja.
Ich habe kein Telefonbuch, ich habe kein Branchenfernsprechbuch, ich habe kein Internet. Also
Das muss ich erstmal,
an der
da muss
Stelle.
ich mal kurz innehalten bei mir selber, weil natürlich, ich gucke alles im Internet nach,
Genau.
jede Recherche, es wird ja auch prima angeboten, die Information. Aber wer das Internet nicht hat und die digitale
Genau.
Kompetenz nicht hat, ist ja komplett abgeknipst. Ja.
Ja. Und das kann tatsächlich lebensbedrohlich sein.
Das bedeutet, könnt ihr da helfen?
Naja, wir können während des Gesprächs genau hinhören.
Ja.
Was ist die Information, die dieser Mensch jetzt an der Stelle brauchen könnte? Dann
Ja.
frage, obwohl wir anonym sind, an der Stelle frage ich nach, okay, in welchem Landkreis, welcher Stadt leben Sie?
Ja.
Und dann google ich,
Ah. Okay.
was in seinem Landkreis an Angeboten vielleicht für Mobilitätshilfe da ist, wenn es darum geht, sich von zu Hause wegzubewegen.
Ja.
Wenn es um Ärzte geht, kann ich nicht helfen, aber dann kann ich immer sagen, bitte 116, 117 ist die Rufnummer, wo Sie Auskunft bekommen müssen.
Auch das weiß nicht jeder unbedingt.
Nee, das wissen die meisten nicht. Also wir haben alle Telefonisten so zwei A4-Seiten mit den wichtigsten Rufnummern für die häufigsten Informationen, die abgefragt werden. Und den Rest müssen wir googeln.
Ja, also wenn jemand sagt, in meinem Landkreis sowieso, ich finde kein Angebot, auch wo ich mal hingehen könnte, wo gibt es tolle Sachen, wo man auch als Senior mal eingeladen ist oder zur Weihnachtsfeier, was auch immer, dann googelt ihr, setzt euch hin
Ja.
und checkt das, was derjenige eigentlich brauchen könnte. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, ja auch euer Angebot zu finden und die Scheu zu überwinden, einfach mal die Nummer anzurufen und dann die Hilfe zu bekommen. Also ich fasse das nochmal zusammen.
Dann nicht Hilfe, Information. Gespräch und
Information.
Information
sehe ich als Hilfe, wenn ich eine, das ist ja eine Hilfe, ich bekomme die Information
okay.
von euch, was könnte ich tun, um mich eben hier zu orientieren, da wo ich wohne oder wie kann ich einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin finden und einfach mal reden, ist der Obersatz. Also
ja.
Silbernetz.de und ich wiederhole das nochmal, 0800 74 80 90. Kann man ja gar nicht oft genug wiederholen. Das sollte man sich
genau.
merken. Wer weiß, wann man es braucht. Das ist, ich glaube, der wichtigste Punkt, um das einmal noch zusammenzufassen. Du hast gesagt, du hast eine Vergangenheit als Telefonseelsorgerin. Das ist ja,
ja.
auch ein Ehrenamt. Hat das
Ja.
Dann wahrscheinlich auch geholfen, diese Idee aus England tatsächlich umzusetzen?
Klar. Also in den Jahren, wo ich Telefonseelsorgerin war, ist mir, also ich bin ja von Haus aus Mathematikerin. Das heißt, ich denke logisch, nüchtern in Schritten strukturiert.
Ja.
Und mir war eigentlich nicht klar, dass durch dieses eindimensionale Medium Telefon eine derartige Nähe und Intensität möglich ist. Das habe ich als Telefonseelsorgerin gelernt. Weil dort gibt es Gespräche, die berühren das Herz auf beiden Seiten. Herzen anders. Das ist, und im direkten Gegenüber ist das gar nicht möglich, sich so zu zeigen, wie das in diesem eindimensionalen Medium geht. Weil, wie gesagt, wenn es zu intensiv wird, kann ich am Telefon jederzeit abbrechen. Ich habe immer die Freiheit zu sagen, danke, jetzt nicht mehr. Und ich muss niemanden rausschmeißen, sondern ich kann mich einfach verabschieden aus dem Gespräch.
Wie lange hast du das gemacht?
Das habe ich von 2003 bis 2018 gemacht.
Also lange Zeit.
Ja, und das war, vorher war ich ja 4 Jahre lang Politikerin in der Landesregierung.
Ja.
Und ich habe hinterher eigentlich gelernt, ich bin eine harte Verhandlerin, ich kann knallhart und mich wirklich durchsetzen. Aber ich habe nicht gelernt, so im Sinne von Mediation, gut zuzuhören, was braucht eigentlich mein Gegenüber, damit wir zusammenkommen können.
Das ist ja eine super spannende Aussage. Im Zusammenhang mit dem Thema Politikerin. Das finde ich
gut. Genau, und dann habe ich gedacht, okay.
Insgesamt brauchen wir doch da.
Genau, und dann war es nämlich eine sehr, sehr logische Schlussfolgerung zu sagen, ja. Also am Telefon muss ich ja zuhören, damit Kontakt zustande kommt. Also mache ich diese Ausbildung. Ja. Und dann
hast du analytisch hergeleitet, dass das richtig ist. Und das hat dir aber selber dann auch das entsprochen, dass du dieses machen möchtest, um diese Nähe auch geben.
Also ich bin neugierig, weil das, was ich lerne, nützt auch mir am Ende.
Wir kommen gleich unbedingt zu deinem Lebenslauf. Ich möchte nur eine Frage zu den Anrufen stellen. Sind es mehr Frauen oder Männer? Gibt es da Unterscheidung?
Naja, du weißt ja sicherlich, dass ab 65 dann tatsächlich mehr Frauen als Männer auf der Welt sind.
Ja.
So, was sich dann mit zunehmendem Alter immer weiter steigert, sodass die Frauen tatsächlich so um die 80 rum, die mehr als absolute Mehrheit haben. Während vor 65 sind wir eigentlich die Minderheit.
Ja, okay.
Das heißt also, es ist ganz normal, dass wir sehr viel mehr Frauen als Männer am Telefon haben, weil es weitaus mehr Frauen in dieser Altersklasse gibt als Männer. Das ist die eine Seite. Mhm. Und die andere Seite ist die, also einsam zu sein, keinen Kontakt zu haben, das ist ja ein Defizit in unserer Gesellschaft.
Ja.
Und ich glaube, mit den eigenen Defiziten umzugehen, lernen Frauen eher als Männer. Weil es wird von ihnen sowieso angenommen, dass sie defizitär sind.
Die rufen auch eher mal an dann.
Ja.
Und der Mann würde es dann, ich meine, dein Nachbar wollte keine Hilfe.
Genau.
Du hast es ihm sozusagen persönlich angeboten und trotzdem ist er einsam geblieben lieber und ganz allein.
Genau, also es ist für Männer schwerer einzugestehen, dass sie Unterstützung, Gespräch, Kontakt brauchen, dass ihnen etwas fehlt, was sie anders nicht bekommen können.
Ja, dann kann man doch nur sagen, alle Männer, die ihr hier zuhört, keine Scheu. Das ist ein tolles Angebot und hilft.
Und wie gesagt, auch Männer haben die Chance aufzulegen, wenn es ihnen zu intensiv wird.
Wirklich wahr. Ja, das schimmerte ja schon durch. Ich würde ja auch ganz gern nochmal auf deinen Lebenslauf an sich kommen, weil du bist wirklich eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Ich habe gedacht, so wie 3 Leben. Es begann, du bist geboren in Leipzig 1944 und in der DDR aufgewachsen. Ja klar, was sonst, wenn du dort geboren bist. Und dann hast du aber studiert und du bist Diplom-Mathematikerin. Daher dieser strukturierte Angang und die Analytik. In Dresden und in Berlin hast du studiert und dann hast du in Rechenzentren gearbeitet. 22 genau. Jahre.
Also 69, als ich fertig wurde mit dem Studium, war tatsächlich Datenverarbeitung in der DDR der Zweig, der am meisten aufblühte, die meisten Leute brauchte. Also dort wurden Menschen von der Friseuse bis zum Physiker alles genommen.
Ja.
Und dann war es für mich auch völlig logisch, dass ich also als Diplom-Mathematikerin das beste Angebot tatsächlich in der IT bekam.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast da ja auch lange Zeit gearbeitet.
Ja, bis zum Ende der DDR.
Hast du Kinder bekommen?
Ich habe 2 Töchter und 5 Enkel.
Ja, oh ja.
Ich bin, was das angeht, eine völlig normale DDR-Frau.
Ja.
Ziemlich jung die Kinder gekriegt, die Möglichkeiten genutzt, die dieses Land Frauen bot. Erstens mal, was Beruf und Ausbildung betraf, aber eben auch, was die Infrastruktur zum Aufziehen von Kindern betraf.
Ja.
Das ist alles, ich bin, weiß Gott, nicht nostalgisch und traurig über den Verlust der DDR, aber es gab einfach Lebensbedingungen dort, die für Frauen in vieler Hinsicht sehr viel förderlicher waren.
Ja.
Mit dem kleinen Problem, dass wir uns dessen nicht wirklich bewusst waren.
Ja. Also da wird ja viel drüber gesprochen in der heutigen Zeit. Da gibt es ja auch wirklich dieses Gefälle von Ost nach West. Ihr hattet ganz andere Möglichkeiten als Frauen zu arbeiten und die Kinder waren versorgt. Das ist im Westen komplett anders.
Oh ja.
Und es geht auch gerade verloren in den östlichen Bundesländern leider. Habe ich den Eindruck. Also das ist ja, das System hat sich ja geändert.
Naja, die jungen Frauen ziehen ja sehr häufig weg aus diesen neuen Bundesländern.
Das kommt hinzu, ja.
Weil sie einfach bessere Chancen auf der anderen Seite haben.
Genau. Aber du hast die Wende genutzt und du hast dich dann selbstständig gemacht als Versicherungsfachfrau. War das eine Notlösung oder hast du gesagt?
Ja, das war eine Notlösung, ganz klar.
Mache ich mich selbstständig.
Also, ich habe 1990 auf dem Arbeitsamt in Hannover zu hören bekommen, als ich sagte, ich bin IT-Fachfrau,
ja,
wurde mir gesagt, also Frau Schilling, Sie sind überqualifiziert.
Super.
Sie sind zu alt.
Noch besser.
Also 1990 war ich 46, ja, da war ich zu alt. Und dann sind Sie auch noch weiblich. Also suchen Sie sich gefälligst selber was, wir haben nichts für Sie.
Das ist ein Traum, diese Aussage. Ja.
Und dann blieb tatsächlich, und es ging vielen Frauen in meiner Altersklasse so, DDR-Frauen, hochqualifiziert, keinerlei Angebote. Und das ist die andere Seite. Wir waren uns, wie gesagt, der Vorteile, die wir hatten, nicht wirklich bewusst. Das heißt, viele Frauen haben mir gesagt, naja, wenn einer von uns beiden in die Arbeitslosigkeit muss, dann bin ich das, weil ich kann es besser verkraften. Dass sie danach aber keine Chancen hatten, jemals wieder da rauszukommen, das war ihnen nicht bewusst.
Damit hat keiner gerechnet. Damit hat keine Frau gerechnet.
Also, und es war, wir hatten ja in der Regel die männlichen Berufsbezeichnungen. Also damals war ich Diplom-Mathematiker und nicht Mathematikerin.
Ja.
Und damit war aber auch in den öffentlichen Spiegelungen über die Arbeitsplatzverluste nicht klar, dass die Ingenieure, die dort massenhaft arbeitslos waren, massenhaft Frauen waren, Ingenieurinnen.
Ja. Ist das der Grund, dass du dich später, als du in die Politik gegangen bist, um die Frauenthemen gekümmert hast?
Ja, also dieser Job als Versicherungsfachfrau bei einer namhaften Versicherung der Bundesrepublik Deutschland war ja für mich ein Crashkurs in Kapitalismusregeln.
Naja, als
Und das Erste, was ich da kapiert habe, war die geringe Wertschätzung für Frauen. Weil erstens mal gab es schon gewisse Einstiegsschwierigkeiten, weil es gab diese Vorbehalte überhaupt gegen Frauen als Versicherungsfachleute. Da konnte ich mit umgehen. Aber dann kam diese Ausbildung, wo dann gesagt wurde, und wenn ihr in die Familie geht und ihr macht einen Versicherungsvertrag, sorgt dafür, dass der Mann das unterschreibt. Und das war völlig blödsinnig, weil damals waren selbstverständlich auch Ehefrauen schon voll unterschriftsberechtigt und voll verantwortlich. So, da war so eine alte Denke.
Also nochmal ganz kurz, du warst ja selbstständige Versicherungsfachfrau, also du hattest so eine Agentur und warst dann für eine Versicherungsgesellschaft unterwegs und hast versucht, Versicherungsverträge abzuschließen.
Genau.
Und in dem Zusammenhang hast du natürlich viel gesehen in den Familien, aber ich bin ja fassungslos, wie man dich da gebrieft hat.
Dann nicht nur mich, sondern wurden alle gebrieft. Das war die Versicherung hat dann wirklich Ausbildungsseminare für die neuen Leute, Ausbildungen, bevor sie dann wirklich angestellt haben. Und ich habe sehr an mich zu halten gelernt in diesen Ausbildungen.
Das kann ich verstehen.
Ja. Und es war natürlich auch so, dass ich dann, als ich in die Familien hier im Osten kam, dann habe ich das Elend ja gesehen, warum diese Frauen aus den Jobs rausgefallen waren und wie sehr sie mit sich selber auch zu kämpfen hatten, um überhaupt damit klarzukommen.
Ja.
Und dann diese generelle Abwertung, die ihnen entgegenkam. Also selbst Frauen, die versucht haben, sich selbstständig zu machen, denen wurde ja von den Banken und Beratern gesagt, also holt euch einen Mann ins Geschäft, einen Fachmann. Und wenn sie es dann geschafft hatten, dann wurden sie bei den Gesprächen mit anderen Firmen immer gefragt, wo ist ihr Chef? Obwohl sie selber die Leiterin war. Also es war so ein unglaublich antiquiertes Denken in Bezug auf Frauen.
Damit hat einfach nicht gerechnet. Gesagt,
das kann ich nicht aushalten. Und es ist für mich wirklich so, wenn ich etwas nicht gut finde, muss ich versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten das zu ändern. Also war für mich völlig klar, dass ich bei den Grünen eingestiegen bin. Das war die Partei, die damals sehr klar Regeln für Frauen setzte. Und die auch weitgehend umgesetzt hat in ihren Strukturen.
Ja.
Und dass ich dann in Sachsen-Anhalt die Arbeitsgemeinschaft, Landesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik aufgebaut habe, dass ich auf der Bundesebene ostdeutsche Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik wurde. Also ich war wie ein Schwamm.
Ja,
So.
das möchte ich nochmal zitieren. Wenn ich etwas nicht gut finde, dann muss ich mich drum kümmern. Hast du ja, also nicht, ich habe jetzt nicht genau deine Worte, aber dann muss ich mich drum kümmern, dass ich was ändere.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ja, im Rahmen deiner Möglichkeit. Das war
Ja.
der Treiber, in die Politik zu gehen, und zu den Grünen zu stoßen. Und dann warst du Staatssekretärin für Frauenpolitik, immerhin 4 Jahre lang in Sachsen.
Sachsen-Anhalt, damals in dieser sehr berüchtigten rot-grünen Minderheitsregierung mit PDS-Duldung.
Hast du ja viel erlebt.
Ja, sehr viele Widersprüchlichkeiten, sehr viele Dinge, die mich sehr nachdenklich machten und sehr viele Erlebnisse, die ich quasi als Déjà-vu-Erlebnisse empfand, weil die Regeln waren anders, die Umgebung war anders, aber was im Hintergrund steckte, war eigentlich genau das Gleiche.
Was meinst du damit?
Menschen, die Dinge für sich nutzen, auf gute oder auf schlechte Weise, und dann in diesem, wie sagte man da, es menschelt. Also es hat in der DDR gemenschelt und es menschelt in der Bundesrepublik Deutschland nur. Also man hat damals versucht, im ersten Vierteljahr meiner Arbeit als Staatssekretärin mich zu canceln, weil ich einen Brief auf dem Briefpapier der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt in meinen Kreisverband nach Haldensleben geschickt hatte.
Ja.
Also die Briefmarke kostete damals noch, glaube ich, 50 Cent oder 50. Damals war das schon, das war noch, ach, ich weiß es nicht. Jedenfalls minimale Kosten, ein Blatt
Vor.
Papier und einen Umschlag.
Ja.
Und darüber hat man versucht, mich zu canceln. Wenn ich mir vorstelle, dass man heute Millionen Geschäfte machen kann als Minister und nicht gecancelt wird, dann denke ich, Leute, was ist hier bloß los, ja?
Aber es ist nicht gelungen, dich zu canceln. Das
Nee,
vier Jahre lang gemacht, du hast dich durchgesetzt.
ich hatte eine richtig gute Juristin, die sagte, das kriegen wir hin.
Ja, klar. Also, ja, das hörst du ja allenthalben, wenn jemand unbequem ist und auch eigentlich für in den Augen anderen da nicht hinpasst und besser weg sein
Genau.
sollte, dann sucht man halt was. Um das guck nur nach Amerika, um unliebige Leute wegzucanceln, wie du das dann nennst.
Ja.
Du bist dann, als die politische Ära endete, dass die Regierung.
98 sind die Grünen aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt rausgeflogen, genau. Und damit war mein Job auch zu Ende.
Dann hast du aber gesagt, so, jetzt ziehe ich nach Berlin.
Nein, nein. Also 98 war ich ja 54 Jahre alt, hatte also noch 11 Jahre bis zur Rente.
Oh ja.
Ich habe mich nicht verbeamten lassen damals als Staatssekretärin, weil ich diesen Glaubenssatz verinnerlicht hatte, dass Grüne sich nicht verbeamten lassen. Wobei es ein schierer Glaubenssatz war, an den sich kaum einer gehalten hat, außer mir.
Ärgerst du dich darüber im Nachhinein?
Nein,
Okay.
das macht mich in meiner Sicht auf mich selber sauber. Ich bin nicht
Okay.
korrumpiert.
Alles klar. Was hast du dann gemacht, als die Regierung sie
Ich habe
herausgeflogen ist?
das Übergangsgeld, das ich kriegte als Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst, habe ich genutzt, um Fortbildung zu machen. Frauen machen ja immer Fortbildung, ja. Also ich habe eine Ausbildung als Mediatorin gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Gestaltorganisationsentwicklerin gemacht, 3 Jahre lang, und habe mich dann selbstständig gemacht, weil ganz klar war, zu dem Zeitpunkt war ich nicht nur zu alt, überqualifiziert und auch noch weiblich und schwer vermittelbar, sondern ich hatte auch einen Status, und das ist mir sehr schnell klar geworden, mit dem kein Arbeitgeber leben konnte.
Was
Also
meinst du
als
damit?
Ex-Staatssekretärin hat man einfach einen Status. So,
Ja.
egal, ob das jemand anerkennt oder nicht. Das Spannendste war für mich, dass damals die Gewerkschaft, der ich angehörte als Staatssekretärin, nachdem ich in den einstweiligen Ruhestand versetzt war, mit 54, ja, mir sagte so, und jetzt kannst du zu den Gewerkschaftsalten gehen. Und dann habe ich den Funktionären freundlichen Brief geschrieben, habe gesagt, hallo. Ich war Staatssekretärin. Ich habe jede Menge Verbindungen. Ich habe mich bewährt in meinem Job. Ich bin qualifiziert bis zum geht nicht mehr. Habt ihr nicht eine andere Verwendung für mich? Hatten sie nicht. Dann bin ich ausgetreten.
Das ist konsequent. Das kann ich nur nachvollziehen.
Ja, ich habe mich also selbstständig gemacht und habe mich dann im zarten Alter von 55 in die Selbstständigkeit gestürzt. Und das waren schon interessante Jahre. Weil wenn man sich als älterer Mensch selbstständig macht und eben in diesem Gewerbe keine Erfahrung hat, wenig Verbindung hat. Also das Einzige, was ich hatte, war tatsächlich außerhalb Sachsen-Anhalts der gute Ruf, den ich mir als Staatssekretärin mit meiner Arbeit erworben habe. Und damit bin ich außerhalb Sachsen-Anhalts tatsächlich, habe ich Aufträge gekriegt. In Sachsen-Anhalt war ich verbrannt. Weil du kannst nicht einen Job machen, der eigentlich niemandem gefällt. Weil du immer den Finger auf das Schlimme legst.
Als keine Chance. Beraterin und Mediatorin, ja.
Okay. Genau. Und deswegen konnte ich aber auch Sachsen-Anhalt nicht verlassen. Weil es dieser Wohnsitz war, der mich für die anderen attraktiv machte. Ich bin also wirklich erst als Rentnerin aus Sachsen-Anhalt weggezogen.
Okay. Was war dann dein Entschluss, dass du da nicht mehr weiterleben willst, sondern nach Berlin wolltest? Oder gab es dann einen Hintergrund?
Ich hatte ja sowohl als Politikerin als auch als, also erstes Mal waren meine Kinder hier in Berlin aufgewachsen. So. Mhm. Und die meisten auch meine Enkelkinder waren hier in Berlin. Das war also ein Grund, nach Berlin zurückzugehen, als ich nicht mehr an dieses Land gebunden war. Und das zweite war, jedes Mal, wenn ich in Berlin zu tun hatte und auf einem der Berliner Bahnhöfe ausgestiegen bin, hatte ich dieses Gefühl von Ankommen. Das ist meine Stadt.
Ja, konsequent, dass du dann da hingezogen bist.
Klar. Und meine Tochter hat mir auch geholfen, eine Wohnung zu finden zu einer Zeit, wo es schon nicht mehr ganz einfach war.
Wunderbar. Auch gleich wieder ins Ehrenamt in Berlin.
Genau. Also ich bin 2010 nach Berlin gezogen. Ab 2011 war ich dann Seniorenvertreterin, ja.
Genau, hast dich gleich wieder reingestürzt und geguckt, wo du beitragen kannst.
Naja, das ist dieses Ding. Ich bin neugierig auf das, was das Leben mir beschert. Und ich war ja nun frisch Rentnerin und hatte vorher natürlich keine Zeit gehabt, mich mit diesem Lebensalter und dem, was es mit sich bringt, auseinanderzusetzen. Ja. Und eigentlich auch keine Lust. Wer hat das schon als Erwerbstätiger? Ne?
Ja, guter Punkt. Kann ich verstehen. Guter Punkt. Nicht gut verstehen. Man fängt an,
ist aber töricht.
Wenn man selber, ja, deshalb frage ich ja auch immer, wie bereitet ihr euch eigentlich vor auf die Phase 3?
Macht keiner.
Wieso?
Es ist ja nicht attraktiv. Ne?
Nee, genau.
Also es wird nicht attraktiv gemacht. Und es ist auch.
Das ist der Punkt, warum ich gesagt habe, dass die Frau mit den drei Lebensabschnitten, also sozusagen deine Arbeit in der DDR, dann die Phase nach der Wende in die Politik und Staatssekretärin und andere Jobs, die du dann gemacht hast, um ja auch Geld zu verdienen natürlich. Und dann deine Traumstadt Berlin und Engagement ja schon fürs Thema, auf das wir ja eingangs sofort gesprungen genau. waren, nämlich das der Seniorinnen und Senioren, die zu vertreten, denen Hilfe angedeihen zu lassen, Einsamkeit zu verhindern und so weiter. Da bist du ja dann, also 2014 hast du mit dem Aufbau begonnen, 2013 war der Vorfall, oder hast du ja beschrieben vorher, was deinem Nachbar passiert ist. Also das ist dann sozusagen deine Phase 3, dein drittes Leben. Das ist ja auch.
Also seitdem habe ich lebenslänglich Silbernetz.
Ja, genau. Jetzt hast du lebenslänglich. Ich glaube, hast du manchmal befürchtet, dass du selbst einsam sein könntest?
Also in dieser Phase, als ich als Selbstständige unterwegs war, war ich durchaus prekär in vieler Hinsicht.
Ja, okay.
Und immer mit dem Druck im Hintergrund, ich kann nicht zeigen und sagen, wie prekär das ist. Weil ich war ja trotz alledem noch eine Person, die sich öffentlicher Aufmerksamkeit mindestens durch die Presse im Land erfreute oder auch nicht erfreute.
Okay.
Das heißt also, zum Jobcenter zu gehen, war für mich völlig ausgeschlossen.
Ja.
Ich musste von dem überleben, was ich machte. Und das war nicht einfach.
Du bist geschieden, das war das damals schon so?
Alleinleben, genau.
Keine Hilfe von vom arbeitenden Ehemann, weil eben geschieden und du musst alleine überleben. Und deine Kinder hatten ja ihr eigenes Leben.
Meine Kinder waren froh, sind bis heute froh, dass ich mich selber beschäftigen kann.
Ja. auch darüber kann man natürlich super lange reden. Wie ist das dann mit Kindern und Hilfe? Die sind ja selber da in der Rush-Hour des Lebens gerade, wenn man in dem Alter ist, in dem du warst, als du dich durchgebissen hast. Und jetzt bist du tatsächlich mit 80, du bist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Freust du dich darüber? Sagst du, ja, endlich werde gesehen, was ich alles kann?
Also ich bin vor allem froh darüber, dass diese Auszeichnung es mit sich bringt, dass man das Silbernetz auch in den entsprechenden Kreisen nicht mehr unbedingt übersehen kann.
Ja.
Wie gesagt, alte Menschen erfreuen sich in dieser Gesellschaft nicht unbedingt besondere Aufmerksamkeit. Sie sind mehrheitlich unsichtbar. Und ihre Bedürfnisse werden Also dort, wo es unvermeidlich ist, wahrgenommen.
Okay.
Also sprich Pflegeprobleme und was weiß ich, all die gesamten Gesundheitsgeschichten. Das ja, das wird wahrgenommen, auch nicht in dem Maße, wie es letzten Endes notwendig wäre, damit man die Chance hat, auch in schlechten Verhältnissen lebend in Würde zu altern. Jedenfalls ist das vielen nicht beschert. So. Und damit heißt es aber eben auch, dass das Silbernetz sich, also die Briten haben 18 Monate gebraucht, um ihre Silver Line zum Laufen zu kriegen. Wir haben 4 Jahre gebraucht. Und ich finde, das sagt was über die Anerkennung.
Ja, das sagt was.
Und wir kämpfen bis heute um jeden Cent, um auch nur halbwegs den Bedarf, der uns entgegenschlägt, auch zu decken.
Das ist ein wichtiger Punkt. Lass uns den einmal kurz aufnehmen. Ihr bekommt ja keine Bezahlung von denjenigen, die euch anrufen und denen ihr eure Leistung anbietet, sondern ihr müsst ja sehen, wo und wie finanziere ich das eigentlich, genau, was wir hier aufgebaut haben? Es sind ja tatsächlich Festangestellte da, es gibt viele Ehrenamtliche, aber es gibt auch eine 0800-Nummer und alles muss gepflegt werden, gibt einen Internetauftritt.
Genau.
Da hängt ja einiges dran. Nicht umsonst sagst du, ich habe lebenslänglich mich darum zu kümmern.
Ja.
Wie finanziert ihr euch? Darf ich das fragen? Magst du dazu
Natürlich,
was?
Natürlich, klar, weil das muss ausgesprochen werden. Fakt ist, dass wir 50% unserer Kosten über Spenden bestreiten.
Ja.
So, und die anderen 50% werden über das Land Berlin, das Land NRW und Stiftungen und Projektarbeit und die Jobcenter bestritten, weil unsere Beschäftigten an der Hotline werden mehrheitlich über die Jobcenter gefördert, weil das sind zum Teil Langzeitarbeitslose bzw. Schwerbehinderte, die wir dafür ausbilden, dass sie diesen Dienst machen können. So. Das sind die 50%, die wir kriegen, und die anderen 50% müssen wir erbitten.
Also, ihr seid auch auf Spenden angewiesen und
massiv. Ohne Spenden könnten wir es gar nicht leisten.
Und das jedes Jahr wieder?
Und das Ding ist, und das weiß man ja eigentlich in der Öffentlichkeit auch nicht, dass bei jeder Förderung durch öffentliche Mittel im Prinzip auch ein Eigenanteil zu erbringen ist.
Mhm.
Und auch diese Eigenanteile müssen wir über Spenden erwirtschaften.
Genau, genau. Weil sonst gibt es
also, ja Reinhard. Und das Fatale ist, es sind 16 Bundesländer, aus denen uns die Menschen anrufen, für die wir da sind.
Mhm.
Und bisher hat keines der anderen Bundesländer, die wir darauf angesprochen haben, auch nur annähernd positiv reagiert.
Ja.
Also wenn wir dort Briefe hinschicken oder anbieten, auch mal eine Stunde bei uns am Telefon zu sitzen, um den Eindruck zu holen, was da eigentlich abgeht, kriegen wir freundliche Anerkennung und Ablehnung.
Kein Geld, ja.
Ja.
Auf der anderen Seite erbringt ihr ja eine Leistung, die die öffentliche Hand ja eigentlich auch für ihre Bürger erbringen sollte und dafür Geld in die Hand nehmen müsste. Also von daher, hier sehe ich ja geradezu, eine Hand wäscht die andere. Das wäre ja total sinnvoll, auch für die anderen Bundesländer euch zu unterstützen.
Oh ja.
Ja, aber du sagst ja, Stiftungen sind auch dabei. Das heißt, die gehören jetzt nicht in die Abteilung Spenden, sondern die gehören in die Abteilung latente Förderung durch Mittel.
Ja.
Das ist ja auch sehr, sehr, sehr gut. Umso schwerer ist es dann, über weitere Arbeit dann jedes Jahr die Spenden zu bekommen, um alles am Laufen zu halten. Das ist ja jetzt fast schon ein Aufruf, mal auf eure Seite zu gehen und eine Spende zu machen.
Bitte, ja. Je mehr, je lieber.
Zu deiner Einstellung. Du hast ja vorhin, hatten wir ja schon so einen Satz, was dich ausmacht, dass du sagst, ich finde, dann muss ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten was tun. Ich habe ja den Fragebogen bei mir auf der Webseite, und was ich super toll fand, du hast den zackidi-zack online ausgefüllt. Und ich bin ja immer sehr, sehr, sehr gespannt, was ich dann lesen darf. Mhm. Und auch bei dir ist es ganz interessant. Es sind ja so viele Fragen, wie bereiten Sie sich vor und haben Sie sich mit der Phase 3 schon vorher beschäftigt? Und dann kommt ganz oft: nicht wirklich, nein. Ich bin einfach neugierig und offen für das, was da kommt.
Ja.
Das ist ganz besonders bei dir, dass du einfach sagst, also ich plane das gar nicht. Und du planst ja auch die Frage Finanzen, Wohnformen, befasst du dich damit? Wie geht das in meinem Leben eigentlich mal weiter? Wie könnte ich für mich Lösungen finden? Da sagst du auch, nö, das plane ich jetzt nicht, und ich gucke einfach mal, wie es sich entwickelt. Kann man das als stoische Gelassenheit beschreiben, oder was steckt dahinter?
Also ich denke, im Grunde genommen habe ich so viel Veränderungen in meinem Leben erlebt, dass ich glaube ich, die Illusion aufgegeben habe, irgendetwas planen zu können.
Okay.
Und es sind so viele Dinge immer wieder anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe, dass ich gelernt habe, egal was kommt, irgendwie komme ich durch und weiter.
Du verlässt dich da erstmal auf dich selbst?
Ja, nee, nicht nur auf mich selbst. Ich verlasse mich auch auf das, was sich in meinem Umfeld abspielt. Also Silbernetz gäbe es nicht, wenn ich in all den vielen Krisen, die wir überlebt haben, immer wieder an dem Punkt, wo es wirklich kritisch war, irgendetwas von außen kam,
ja,
was sich als Anker anbot.
Und womit du nicht vorher rechnen konntest.
Genau, das war überhaupt nicht berechenbar.
Das ist ja so.
Also in Bezug auf Silbernetz sage ich, das ist tatsächlich für mich eine Entität, die überleben will.
Ja,
also und das bin ich auch.
Ein Zukunftsvertrauen, ja. Das
ja.
Ist nein, es wird was kommen. Ich arbeite weiter, ich engagiere mich und es wird was kommen, was hilft, dass es weiter überlebt.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass, also auch wenn etwas scheitert, ist immer eine Chance dabei, was zu lernen. Und dieses Lernen für die nächste Etappe zu nutzen.
Auch eine sehr spannende Aussage.
Also wir waren letztes Jahr mit dem Silbernetz tatsächlich an einem Punkt, wo wir fast untergegangen wären.
Ja.
Und ich hatte für mich so diese tiefe Verzweiflung, etwas aufgeben zu müssen, wo ich so viel Arbeit reingesteckt hatte, wo so viel Leidenschaft, aber nicht nur von mir, sondern von ganz vielen Menschen drin hängt.
Ja, genau.
So, und dann habe ich gesagt, nein, dazu habe ich mir ein Coaching angedeihen lassen. Man braucht gelegentlich Unterstützung von außen. Man ist betriebsblind für sich selber.
Ja, du hast
und
ja...
Das Ergebnis dieses Coachings war, dieses Silbernetz ist allen Widerständen zum Trotz seit 7 Jahren an der Strippe. Mhm. Es hat ganz viele Menschen erreicht.
Mhm.
Es hat was bewirkt. Es ist eine Erfolgsgeschichte.
Ja.
Und Erfolgsgeschichten dürfen auch enden.
Okay. Dürfen auch enden.
Ja.
Zulassen.
Ja, geschehen lassen, was unvermeidlich ist. Und mit der Haltung haben wir es dann überstanden.
Ja, beeindruckend.
Und seit damals haben wir tatsächlich, habe ich meinen Kollegen dann auch zu Weihnachten geschenkt, haben wir in einem Büro eine Leiste mit Kacheln, mit diesen Kacheln, da steht drauf Shit Happens.
Ja, Shit Happens kommt bei mir auch öfter vor. es gibt ja die Frage im Fragebogen, was läuft richtig gut bei dir? Und da antwortest du, Leben trotz alledem.
Ja.
Ist das eine Zusammenfassung von dem, was wir gerade besprochen haben?
Ja, ist es. Also ich meine, damals 89,
ja,
war ich hochqualifiziert, hatte einen guten Job und war von jetzt auf gleich arbeitslos.
Ja, ja, ja.
Ein Zustand, den ich überhaupt nicht kannte, den kannten wir aus dieses Jahr nicht, ne?
Also ist dann, was läuft richtig gut? Das war ja sozusagen eigentlich auf dein heutiges Leben bezogen.
Genau, das ist dieses trotz alledem.
Drei. Das ist trotz alledem, also auch du überwindest, wenn Steine in deinen Weg gerollt werden, dann lebst du und sagst, ich will einfach überleben und ich will weitermachen und es wird was kommen, trotz alledem.
Nicht nur einfach überleben, sondern ich will versuchen, aus der Situation, die mir begegnet, das Bestmögliche zu machen. Und akzeptieren, dass es das ist und nicht mehr nicht geht.
Ja,
und wenn es gar nicht anders geht, dann drehe ich den Rücken zu und verlasse die Situation.
Auch okay,
das
dann setze ich noch einen drauf. Wovon ist abhängig, dass es Ihnen gut geht? Steht als Frage im Fragebogen. Was macht Sie froh? Und was steht als Antwort dort? Die Wahrnehmung der vielen kleinen Wunder, die es trotz alledem gibt.
Ja.
Ja. Klasse. Also ich finde, du bist ein Vorbild auch für andere Menschen. Immer weitermachen und dran glauben. Du glaubst ja an das, was du machen willst und was du in die Welt gesetzt hast.
Ja, und wenn das nicht weitergeht, mache ich was anderes.
Klasse. Genau. Liebe Elke, ich bin absolut fasziniert von dir. Du bist eine Kämpferin und was ich wirklich toll finde, du kümmerst dich um die Themen, die dir wichtig sind. Also die...
Ja.
Frauenfrage. Also das
ich bin nicht nur eine Kämpferin, ich bin eine Egoistin.
Ja,
ich mache nur, was mir wichtig ist.
Das habe ich ganz bewusst gesagt. Da kann man auch besser kämpfen, wenn einem wirklich was wichtig ist. Diese Frauenfrage damals, das hat ja sehr viel mit deinen eigenen Erlebnissen zu tun und mit dem,
absolut,
was du dann wahrnehmen konntest. Da einfach mal in die Politik zu gehen, das war ja jetzt auch nicht wirklich du bist ja nicht als Politikerin auf die Welt gekommen und ausgebildet worden, in der Partei groß geworden, sondern du hast dich da reingestürzt.
Gott sei Dank.
Nehmen wir das mal so hin.
Wenn ich mir so angucke, was die Parteien mit den Frauen machen, die bei ihnen sich engagieren, sage ich, Gott sei Dank bin ich dadurch ja, nicht sozialisiert.
Siehst du, genau. Und später eben das Thema der Einsamkeit oder des Schaffens einer Kontaktmöglichkeit für Leute, die nicht jeden Tag mit jemandem reden können und vielleicht mal das Bedürfnis haben. Finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte und wirklich bewundernswert. Muss ich einmal dir gratulieren auch für deine Ehrung, die du dafür bekommen hast. Das hast du mit Fug und Recht bekommen. Und ich hoffe sehr, dass es weitere Auswirkungen hat und dass immer wieder das Thema als wichtig anerkannt wird und sich vielleicht auch mal verändert in unserer Gesellschaft. Weil wir reden alle darüber, dass Altersarmut ein Riesenthema ist und Einsamkeit in unserer Gesellschaft ja nicht nur für die Alten, sondern auch für die Jüngeren teilweise ein großes Thema ist. Jetzt kommt doch die nächste Frage. Was tun wir denn eigentlich dagegen? Und du bist da so ein Leuchtturm an der Ecke.
Also ich lebe nicht, um Leuchtturm zu sein. Ich lebe auch nicht für das Dankeschön.
Du bist
ich lebe,
es.
Weil es mir Spaß macht, weil ich es sinnvoll finde, weil es mir Erfüllung bringt. Und es ist ja nicht nur geben, sondern ich kriege auch ganz viel daraus. Ich empfinde es als ein Geschenk. Ich bin ja auch immer mal wieder am Telefon, wenn mir eine Anruferin sagt, wow, das hat jetzt richtig gut getan. Da kann ich nur zurückgeben, mir auch.
Ja, natürlich. Das, aber Feedback ja. Und Lob und so, das ist doch nachvollziehbar.
Ja.
Nochmal vielleicht zum Abschluss. Die ganzen wichtigen Sachen, die dir in dem Zusammenhang durch den Kopf gegangen sind oder immer noch durch den Kopf gehen, hast du in einem Buch. 2024 ist es rausgekommen, zusammengefasst. Ja. Das möchte ich auf keinen Fall vergessen zu erwähnen. Das heißt, die meisten wollen einfach mal reden. Strategien gegen Einsamkeit im Alter und ist im Westend Verlag erschienen. Das ist Sensibilisierung und Aufklärung, deine Intention.
Ja. Ja. Und es ist für mich vor allem ein Abrücken von diesem neoliberalen Ansatz, du bist an allem selber schuld.
Ja.
Du hast die Kraft, alles zu verändern. Es gibt einfach gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die in hohem Maße veränderungsbedürftig sind. Und solange ich die nicht benenne,
ja,
sind gerade die Schwächeren in der Gesellschaft buchstäblich hilflos.
Okay, und du hast authentische Geschichten genommen, und um Ansätze zu geben, auch Hinweise zu geben, hier sind Möglichkeiten, ganz praktisch etwas zu verändern. So habe ich das verstanden. Ja, also auch lohnenswert, mal in dieses Buch hineinzuschauen. Bei meinen Podcasts habe ich immer eine Abschlussfrage. Und die steht auch als letztes in dem Fragebogen. Nämlich, welche Empfehlung geben Sie, steht hier noch in dem Fragebogen, gibst du Menschen, die bald in die Phase 3 eintreten, die also noch sozusagen in der Mittelphase sind, im Berufsleben, noch nicht in der Pension und sich vielleicht ja mal Gedanken machen, was wird, wenn ich pensioniert werde? Und was ist da deine Empfehlung?
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich darauf geantwortet habe.
Das kann ich dir sofort sagen. Du hast geschrieben, vielleicht können Sie es als persönliche Unabhängigkeitserklärung begreifen und danach handeln und leben. Aber auf jeden Fall ist es sinnvoll, genau hinzuschauen. Und jetzt kommt es, welche halbvollen oder halbleeren Becher da warten. Was meinst du denn damit?
Also in dieser dritten Lebensphase wird mir ja von Kind an eigentlich nur Schlimmes versprochen. Wenn schon mein Enkelsohn zu meiner Enkeltochter sagt, da siehst du aber alt aus, meint er nichts Gutes damit.
Mhm.
Und dieses, das Alter bringt nichts Gutes, das ist so tief in uns drin, dass es für viele Alte, also wenn man dann endlich an diesem Punkt ist, erstmal möglicherweise so diese große Befreiung ist, dann geht man AIDA und sonst was und genießt es erstmal raus zu sein aus diesem Korsett von Arbeitsleben, aber dann ist nichts mehr. Und das sind diese halb und halb leeren Becher. Wenn ich den Stereotypen glaube, die übers Alter verbreitet werden, habe ich halb leere Becher, eigentlich leere Becher.
Ja, okay. Mhm.
Aber wenn ich, und das war für mich wirklich tatsächlich ein entscheidender Schritt, ich habe mich als prekäre Selbstständige sehr auf meinen Eintritt in das Regelrentenalter gefreut. Weil dann wusste ich, ich habe monatlich ein festes Einkommen.
Ja, klar.
Mit dem ich rechnen kann.
Ja.
Ich musste keine Aufträge mehr annehmen, die ich nicht mochte.
Das ist ja schon mal halb voll, der Becher, ne?
Genau, genau. Ja. Also tatsächlich war dieser Übergang in die Nacherwerbsphase für mich eine persönliche Unabhängigkeitserklärung. Ich war nicht mehr abhängig.
Ja, das wird
von
ja vielen
Aufträgen, von Auftraggebern, von Menschen, die eigentlich das, was ich machte, gar nicht wollten. Ich konnte mir selber aussuchen, was ich sinnvoll finde, was ich notwendig finde, was ich gut finde, was mir Freude macht,
Freiheit.
Wie ich leben will.
Ja.
Und das Glück haben wenige Menschen in der Erwerbsphase. Sie hängen in diesem Korsett drin von, was weiß ich, 8 Stunden, 10 Stunden täglich oder von einem gewissen Mindesteinkommen, das sie brauchen, um in dieser Gesellschaft zu überleben.
Ja, klar. Also ist deine Empfehlung, sich auch aktiv mal mit diesen Gedanken zu befassen, dass es eine positive
Absolut. Absolut.
Zeit jetzt kommt. Das ist ja zum Teil nach der Verrentung eine lange Zeit, wenn man gesund und munter ist, so wie du da sitzt und voll arbeitest. Aber eben mit einer, du appellierst an die Einstellung, an die persönliche, die Dinge so wahrzunehmen, dass es auch eine positive Seite geben kann, auch wenn mal etwas wirklich anstrengend und schwierig ist.
Also es kann beinhart sein von alten Menschen.
Okay.
Aber ich finde gerade so in diesen Befragungen, wenn es um Gesundheit alter Menschen geht, finde ich es immer wieder hochspannend, dass selbst Multimorbide ihr eigenes Leben als schön einschätzen. Also Menschen mit vielen Krankheiten, die jeden Morgen ihre Pillenbox vor sich aufreihen, um dann so eine Reihe nach runterzufuttern, was da ist, und sich sagen, geht mir eigentlich gut.
Ja. Du, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, Tina.
Das hat mir sehr viel gegeben und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts da auch ganz viel von mitnehmen und ich hoffe natürlich auch sehr, dass sie mal silbernetz.de sich genauer anschauen und dafür sorgen, dass sich deine Hilfe und deine Haltung weiter verbreiten.
Danke.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesleben-phase3.com